Und ich freue mich auch immer, wenn wir so viele Kinder hier morgens haben. Muss ich sagen, freue ich mich wirklich drüber. Fabi, mach mal das eine Bild dahin. Ach, da ist es. Bevor wir jetzt in die Wortbetrachtung kommen, noch einen kurzen Werbeblock. Ihr seht das hier am Samstag, den 15.11., also gestern in zwei Wochen, ist hier wieder ein Adventspassar hier vorne im Foyer. Mechtel und Judith haben wieder einiges zusammengestellt, um das dann für einen guten Zweck, nehmen wir es mal an, sagen wir mal, zu verkaufen. Und die Spende oder der Erlös geht dieses Jahr an die Tagespflege. Zur Hälfte an die Tagespflege und zur Hälfte an unseren Verein hier Pro Diakonia, sodass wir die Arbeit an den älteren Menschen in Steinbach auch wirklich damit unterstützen wollen. Ich muss sagen, ich bin öfters auch da hinten jetzt gewesen, bin auch nächste Woche wieder zweimal da. Das ist eine wirklich schöne Arbeit, die die machen, und es ist eine gute Geschichte. Und ich muss sagen, ich gehe da wirklich immer gerne hin. So, soweit der Werbeblock. Und jetzt zu unserem Text. Die meisten von euch gehen ja noch zur Arbeit. Und wenn dann morgens so der Wecker klingelt, dann ist wie die erste Reaktion, draufhauen, erstmal still sein. Ne? Und dann kommt der Wecker dann nach 5 Minuten oder so nochmals, um zu wecken. Der Wecker gibt uns also dann einen Weckruf. Jetzt aufzustehen und ans Tagewerk zu gehen. Und auch heute Morgen haben wir es mit einem Weckruf zu tun. Mit einem Weckruf zu tun, denn nach vielen Umwegen hatte Gott es doch noch geschafft, den Jona dazu zu bringen, sich auf den Weg nach Ninive zu machen. Schauen wir noch mal kurz zurück. Der Jona ist ja schon ein Vogel. Ne? Gott hat ihm gesagt, geh nach Ninive und sag den Menschen dort, dass ich sie auf dem Radar habe. Mach dich auf, also Jona 1, Vers 2, geh in die große Stadt Ninive und predige, wie das sieht, ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Doch Jona hat Bedenken und ich muss sagen, ich kann ihn verstehen. Ich kann den Kerl verstehen, denn aus den Texten und auch aus der Geschichte wissen wir, dass die Leute in Assyrien, in Ninive, wahrlich keine Lämmer waren. Das waren brutale Kerle. Gewalt war bei denen an der Tagesordnung, Grausamkeit normal. Und es war ihm vermutlich klar, wenn ich da hingehe, dann lebe ich vielleicht noch 5 Minuten und dann war es das. Also wahrlich kein unschuldiges Volk. Und außerdem hat der Jona ja dieses komische Gottesbild, nicht komisch, er hat dieses Gottesbild im Kopf, dass Gott ja sowieso ein gnädiger Gott ist. Also ob ich predige oder nicht, ist eh wurscht. Am Ende passiert ja sowieso nichts, weil Gott gnädig ist. Deshalb heißt es im Kapitel 4, Vers 2, das wird dann beim nächsten Mal thematisiert werden, sagt Jona, deshalb wollte ich auch nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Also, ob ich jetzt dahin gehe oder nicht, es passiert nichts. Wir kennen das, er läuft ja dann in die falsche Richtung, in die andere Richtung, nimmt ein Schiff, sie geraten in einen Sturm wegen Jona und er landet am Ende im Bauch dieses Fisches. Dort bekommt er Todesangst, betet, wird auf wundersame Weise gerettet durch Gottes Eingreifen und macht sich danach doch noch auf den Weg nach Ninive. Und jetzt ist er da, in Ninive. Das bringt mich zu meinem ersten Punkt. Bei Gott gibt es eine zweite Chance. Die erste Chance hatte Jona ja vergeigt, indem er abgehauen war. Und wir haben ja in der Schrift viele Beispiele dafür, dass es bei Gott diese zweite Chance gibt. Da haben wir zum Beispiel den Petrus. Der Petrus hatte ja seinen Herrn in der Nacht seiner Verhaftung mehrfach verraten und hatte gesagt, nee, ich kenne den nicht, ich kenne den nicht, nee, ich kenne den nicht. Und was macht Jesus? Er setzt den Petrus zum Hirten seiner Schafe ein und überträgt ihm wahrlich eine große Verantwortung. Jesus vergibt dem Petrus und stellt ihn wieder in seinen Dienst mit großen Aufgaben. Oder schauen wir auf David. David begeht Ehebruch mit Bathseba und lässt ihren Mann Uriah töten. Also das war ja schon ein Ding. Ne? Aber Gott gibt ihm eine zweite Chance. Nach seiner Reue vergibt ihm Gott, auch wenn der David Konsequenzen tragen muss. Aber David bleibt trotz schwerer Schuld ein Mann nach dem Herzen Gottes. Es gibt weitere Beispiele, den Mose, der packt daneben, der Abraham packt daneben beim ersten Mal und dennoch werden sie immer wieder oder werden sie zurückgeführt und in Gottesdienst gestellt. Und wir sehen an diesen Beispielen, Gott gibt uns durch verschiedene Beispiele ein starkes Bild für die Vergebung und Berufung trotz unseres Versagens. Und das darf uns zunächst Ansporn sein für unseren Dienst an der Sache Jesu und an der Gemeinde. Wenn wir ehrlich sind, auch bei uns geht vieles nach hinten los. Doch Gott ist barmherzig und gnädig mit seinen Leuten. Und was wir auch sehen, Gott führt uns immer mal wieder in neue Lernfelder hinein. Ich will das mal so nennen. Wir sollen Neues wagen, Neues ausprobieren und am Ende wachsen. Und so wird der Jona jetzt in dieses Lernfeld oder wurde der Jona in dieses Lernfeld geführt, in dieses neue Lernfeld. Er soll zum Missionar, zum Propheten werden. Er soll dieses neue Lernfeld betreten, dort lernen und dann dort tätig sein. Aber er will nicht. Er verweigert sich diesem neuen Lernfeld Gottes zunächst noch. Und ich frage mich und ich frage uns, überlegt ruhig mal mit, wo will Gott uns denn in ein neues Lernfeld führen? Und was sollen wir dort lernen und was sollen wir in seinem Sinn und für seine Sache dort umsetzen? Jetzt zu Ninive. Wir lesen hier, dass Jona eine Tagesreise in die Stadt hineinging und predigte. Aber ich habe mich gefragt, ist der Jona jetzt in seinem Herzen gehorsam? Geht er da wirklich jetzt mit vollem Herzen hin? Ich habe da so meine Zweifel. Denn wie schon gesagt, er glaubte ja, Gott so weit zu kennen, dass er am Ende sowieso nicht durchgreift, dass Gott vielleicht ein schlechtes Gewissen bekommt bei den vielen Menschen. Aber dennoch gebraucht Gott den Jona auf unerklärliche Weise und schickt ihn los. Erneut los. Auch ein Zeichen, wie geduldig und gnädig Gott mit dem Jona ist. So, wenn wir es auf uns übertragen, und ich denke, es ist bei uns und bei mir auch nicht, oft nicht anders, wie geduldig und ausdauernd muss Gott mit mir sein. Denn eins ist sicher, ich bin auch nicht besser als der Jona und wie oft habe ich einen Bogen um ein neues Lernfeld gemacht, und wie oft war Gott geduldig mit mir? Und jetzt ist er also, wie gesagt, in Ninive. So, jetzt sagt der Jona, oder der Text sagt, 3 Tagesreisen weit ist die Stadt groß. Jona geht eines Tages Tagesreise weit hinein und die Frage ist, wie groß ist Ninive? Also die archäologischen und historischen Ausgrabungen und Berichte zeigen, dass die Stadtmauer 70 Kilometer war, einmal rund. 15 Tore hatte. Und jetzt kommen die Mathematiker. Wenn wir den Umfang kennen, wie groß ist der Durchmesser? D ist, na, U durch Pi, ne? Umfang durch 3,14 und dann haben wir genau 22 Kilometer. Habe ich ein gutes Bild. Insel Fehmarn, Deutschland, oben an der Ostsee, hat genau diese Abmessung. Einmal rum um die Küste, 72 Kilometer, Durchmesser 22, 23 Kilometer, je nachdem, wo man guckt. So, aber, also 20 Kilometer braucht man keine 3 Tage für. Es gab also in Ninive noch jede Menge Vororte. Und dann kommt man schon dahinter, dass die Stadt so 50, 60 Kilometer in der Ausdehnung hatte und der Jona jetzt quasi eine Tagesreise weiter rein ist und dann, weiß ich nicht, ist er vielleicht 25, 20 Kilometer gelaufen und hat dann dort angehalten. Und er predigt jetzt dort. Und ich glaube, es war die kürzeste Predigt, die je im Leben gehalten worden ist, denn er predigt einen einzigen Satz, es sind noch 40 Tage und so wird Ninive untergehen. Punkt. Das war die ganze Predigt. 40 Tage, dann wird Ninive untergehen, Schluss. Es ist aber auch wahrscheinlich die Predigt, die die heftigste Reaktion vielleicht ausgelöst hat von denjenigen, die Predigt gehört haben. Denn wie reagieren die Menschen aus Ninive? Sie glauben dem Jona. Sie glauben ihm. Und sie nehmen das ernst, was er ihnen gesagt hat. Ich lese nochmal die Verse 5 bis 9. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte sein Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. Und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schaf etwas zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch dringen lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen und Menschen und Vieh und heftig zu Gott rufen, und an jeder kehre von seinen bösen Wegen um und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Jeder Prediger würde sich das freuen, dass seine Botschaft auf so fruchtbaren Boden gefallen ist. Die Leute tun Buße. Wir machen mal einen Gedankensprung. Ich nehme an, die meisten von euch haben einen Führerschein. Kinder, gerade wenige hier, die haben noch keinen. Aber ihr habt den Führerschein und wahrscheinlich ist auch keiner hier, der einen Führerschein hat, der noch nie geblitzt worden ist. Ein Ergebnis gibt es dann einen Bußgeldbescheid. Wer zu schnell war oder wer viel zu schnell war, bei dem kann dann auch schon mal der Führerschein abgenommen werden für ein paar Wochen und die Strafe entsprechend hoch ausfallen. Jetzt kann man über die Höhe streiten und sich ärgern, aber es ist halt so. Und jetzt wäre es doch super, wenn jetzt die Behörde sagen würde, Hans-Georg, bist du schnell gefahren, wenn du hier bei mir jetzt sagst, ich mache das nicht mehr, ich bereue das und mir versprichst, zukünftig darauf aufzupassen, dann kriegst du die Strafe erlassen. Hier hast du dein Bußgeldbescheid, nimm mit heim, ist gut. Das wäre doch eine super Geschichte, oder? Ihr Lieben, aber so ist es bei Gott. So ist es bei Gott. Er ist gnädig und genau darauf sind wir als Menschen angewiesen. Und Paulus schreibt, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Gottes Gerichtsankündigung an Ninive oder auch an uns ist unsere Chance zur Buße und zur Rettung. Gerichtsankündigung ist Chance zur Rettung. Und das bedeutet jetzt nicht, wenn Gott jetzt gerade nicht handelt auf den Donnerschlag, dass er dann nicht handelt. Wie Paulus schreibt, er will dich und mich durch Langmut und Güte, durch seine Geduld mit uns zur Buße und zur Umkehr bewegen. Das ist sein primäres Ziel. Und in Ninive, die Leute tun ein aufrichtiges Schuldbekenntnis. Jona hat durch seine super Kurzpredigt das Herz der Menschen getroffen. Sie gestehen sich ein, jawohl, so wie wir leben, geht es nicht. Und jetzt folgt der nächste richtige, folgerichtige Schritt, Buße. Und die Schritte bei der Buße sind genau drei. Als erstes, ich glaube an das, was Gott zu mir sagt. Punkt 2, ich gestehe die eigene Schuld ein und bekenne sie. Und Punkt 3 ist, ich kehre um von meinem bisherigen, aus Gottes Sicht falschen Wegen. Und genau diese drei Phasen, die sehen wir hier bei den Bewohnern von Ninive. Die Phase 1, sie glaubten Gott und nehmen es ernst, dass Gottes Urteil über sie gerecht ist. Und damit stimmen sie dem Urteil Gottes zu. Phase 1. Die Phase 2, sie glauben es nicht nur, sondern bekennen ihre Schuld. Und das wird sichtbar am König. Wie reagiert er? Wir haben es gelesen, er steht vom Thron auf, füllt sich in den Sack, ein Zeichen für die Buße, fordert sogar, dass alle Menschen und auch das Vieh in Sack und Asche bleiben sollen und heftig zu Gott rufen sollen. Das heißt, sie identifizieren sich mit ihrer Schuld. Und dazu sollen Menschen und Tiere fasten. Und als alle alte Landwirtschaftsbetreiber, die wir in Steinbach sind, wissen wir, wenn Tiere kein Wasser bekommen, dann brüllen sie. Dann brüllen sie. Und was wird das für eine laute Klage gewesen sein? Menschen schreien zu Gott, die Tiere brüllen, weil sie kein Wasser haben, zu Gott und brüllen zu ihm, dass er das Gericht abwendet. Und nachdem sie das alles gemacht haben, haben sie ja immer noch keine Gewissheit, dass Gott das Gericht abwendet. Noch gilt ja das, was Jona gesagt hat, in 40 Tagen wird Ninive untergehen. Sie können also nur die Hoffnung haben, dass Gott nun gnädig mit ihnen ist. Sie sagen, wer weiß, ob Gott nicht umkehrt und es ihn reut und er sich abwendet von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Und wir sehen hier, Gott ist tatsächlich gnädig. Gott ist tatsächlich gnädig. Er hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und wenn der umkehrt, kann er Gottes Gnade erleben. Und wie sieht Gottes Reaktion aus? Vers 10. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten und von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat es nicht. Damit kommen wir zur Phase 3. Umkehren von den bösen, aus Gottes Sicht falschen Wegen. Zu dieser Zeit kehren die Menschen in Ninive wirklich um. Und deshalb wurde Gottes Gericht abgewendet. 100 Jahre später lesen wir vom Propheten Nahum, dass er das endgültige Gericht über Ninive ankündigt und er sagt, muss sagen, wehe der mörderischen Stadt, ganz voll Lüge und Gewalttat. Nahum 3, Vers 1. Und das bedeutet, zu diesem späteren Zeitpunkt war Ninive, die Hauptstadt des Assyrischen Reiches, wieder in Bosheit und Grausamkeit verfallen. Die nächsten Generationen hatten das vergessen, was da passiert war und wie Gott Gnade hatte walten lassen über die Stadt und hatten es wieder genauso getrieben wie vorher. Und historisch ist bekannt, dass Ninive in 612 vor Christi tatsächlich komplett zerstört wurde durch ein Bündnis der Babyloner und der Meder. Die Stadt wurde danach nie wieder aufgebaut. Das war dann das endgültige Gericht Gottes. Und das Fazit der Geschichte: Zur Zeit Jonas finden wir eine echte Umkehr, zumindest vorübergehend. Spätere Nachfolgegenerationen kehrten zum alten Lebensstil zurück und es folgte das endgültige Gericht Gottes, die Erfüllung des Propheten, der Prophetie Nahums und die völlige Zerstörung. Und jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wo gleichen wir den Menschen von Ninive? Wo sind unsere Stellen, die uns anklagen vor Gott? Und ich muss sagen, wir haben ja heute eine viel bessere Situation als die. Die mussten darauf hoffen, dass Gott Gnade walten lässt. Es gab ja keine Zusage. Ja, der Jona hat ja nicht gesagt, wenn ihr das macht, dann ist Gott gnädig. Er hat gesagt, kürzeste Predigt aller Zeiten. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Punkt. Er hat ja nichts von der Gnade Gottes gesagt. Also sie müssen darauf hoffen, dass Gott gnädig ist, wenn sie umkehren. Und wir haben die Schrift. Da steht klipp und klar drin, auf die Umkehr folgt Rettung. Auf die Umkehr folgt Gottes Gnade. Ja, das, jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, wir wissen das aus seinem Wort. So, also, Gott hätte ja jedes Recht gehabt, Ninive zu vernichten. Aber weil Gott ein Herz für aufrichtige und zerbrochene Herzen hat, tritt er von seinem Gericht zurück. Und wir wissen das aus Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Gott hat immer ein Ziel. Er will mehr Gnade und er will weniger Gericht. Mehr Gnade und weniger Gericht. Das ist sein Ziel und das ist ein Angebot, was er uns in Jesus ja auch macht. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. In Jesus wird das quasi lebendig. So, jetzt noch zwei Fragen zum Schluss. Wie weit geht denn Gottes Gnade? Hat die ein Ende? Gottes Gnade geht unendlich weit. Nehmen wir mal an, jetzt jemand aus Ninive hätte jemand aus meiner oder aus deiner Familie umgebracht. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich nehme den an, weil er Buße getan hat. Wie wäre jetzt meine Reaktion? Ich wäre wahrscheinlich verbittert. Und wir haben ja jetzt vor ein paar Wochen in Amerika eine Situation gehabt, eine sehr böse Situation, eine schlimme Situation. Charlie Kirk. Er war verheiratet, Vater von zwei Kindern und gläubiger Christ. Und er wurde am 10. September des Jahres erschossen, wahrscheinlich aus politischen Gründen. Ich denke, ein Großteil der Gründe lagen auch darin, weil er Christ war und es offen bezeugt hat. Und was macht jetzt seine Witwe? Es gab eine Trauerfeier in einem Riesenstadion, 60.000 Leute drin, es wurde live übertragen, Millionen Menschen haben zugeguckt. Und diese Frau stellt sich auf dieser Trauerfeier vor diese Millionen Menschen und sagt etwas, was ihr sicherlich schwergefallen ist, aber sie sagt es. Sie sagt, ich vergebe ihm. Ich vergebe ihm, also dem Schützen, der ihn totgeschossen hatte. Und was für ein Zeugnis. Ich vergebe ihm. Ich glaube nicht, ob ich das hingekriegt hätte, aber so ist es bei Gott. Gott sagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und das sehen wir auch daran, wie er mit seinem eigenen Sohn umgeht. Anstatt alle Menschen zu richten, richtet er seinen Sohn stellvertretend für uns. Und so wie er Ninive gnädig gewesen ist, bietet er auch uns heute seine Vergebung und Gnade an. Und was für ein Angebot, ihr Lieben. Ich sprach von einer zweiten Frage, die mir gekommen ist. Gott ändert ja hier sein Handeln. Er wollte sie vernichten, aber hat dann sein Handeln verändert. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ändert Gott sein Handeln in bestimmten Situationen? Und kann es auch sein, dass er seine Zusagen in der Schrift ändert? Kann ich mich dann darauf noch verlassen, wenn er seine Meinung manchmal ändert? Dazu zwei Bibelverse aus 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm Christus ist das Ja. In ihm Christus ist das Ja. Also in Jesus erfüllen sich Gottes Zusagen endgültig und in ihm ist das Amen. Und in ihm werden die Zusagen durch Jesus, also durch Jesus werden seine Zusagen bestätigt. Da wird nichts dran gerüttelt. Wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus, dann ist das so. Und wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben, dann ist das so. Da wird, an dieser Stelle wird Gott niemals seine Meinung ändern. Niemals. Never ever, wie der Amerikaner sagt oder der Engländer. Oder lassen wir auch Gott selber zu Wort kommen, aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Gott steht zu seinen Zusagen, felsenfest. Gott lässt sich gereuen, wenn ein Mensch aufrichtig Buße tut, aber seinen Zusagen hält er fest. Da müssen wir keine Sorge haben. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Ich hatte gesagt, bei Gott gibt es eine zweite Chance. Und das sehen wir hier an Jona. Das sehen wir aber auch an anderen biblischen Personen, wie dem Abraham, dem Mose, dem David, dem Petrus. Also alles wirklich große Gottesmänner, die auch schon mal daneben gepackt hatten, sage ich mal. Gottes Urteile sind gerecht. Wir sehen das an Ninive, die Schuld der Bewohner war wirklich so groß, dass Gott handeln musste. Aber Gott handelt nicht einfach, er warnt vorher. Und das ist heute auch noch so bei uns. Er warnt die Menschen durch sein Wort, durch die Predigt, wie hier bei Jona. Gott warnt uns. Und er reagiert auf Einsicht und Umkehr. Denken wir nun mal an die drei Schritte der Buße. Gott glauben, die eigene Schuld einsehen und bekennen, dann umkehren von den bisherigen, aus Gottes Sicht falschen Wegen. Warum reagiert Gott mit Gnade? Weil er einfach so ist. Er will mehr Gnade, er will weniger Gericht haben in dieser Welt, er will einfach Menschen retten. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, glaube ich, ein paar Minuten. Wer also noch was sich anschließen möchte, der kann das dann gerne tun.
Als ich diesen Text so gelesen habe, da haben sie ja gesagt, drei Tagesreisen groß war diese Stadt und der Jona ist tatsächlich nur einen Tag hineingelaufen. Interessant ist aber das, was dann danach steht. Jonas Botschaft, die Botschaft Gottes, die geht weiter. Er hat nur einen Tag geschafft, die zwei anderen Tage fehlen noch. Oder die anderthalb Tage, je nachdem man sieht, dass das ein Kreis ist. Gottes Botschaft, wenn sie klar ist, findet sie ihren Weg. Der Jona muss gar nicht komplett dadurch gehen. Da heißt es, dass oder die Botschaft von Jona kam vor den König. Der hatte den König überhaupt noch nicht gesehen. Der hatte das Zentrum der Macht überhaupt noch nicht erreicht. Das Zentrum der Macht, das war der König, das war der, der ganz viel Gräueltaten angeordnet hatte. Den hatte der überhaupt noch nicht gesehen. Und trotzdem kommt die Botschaft da an. Und die Botschaft, die über dritte und vierte und fünfte oder sechste dahingetragen worden ist, ist nach wie vor noch so klar wie die Botschaft, die Jona ja an die Leute übertragen hat. Gottes Wort hat Macht, hat Stärke und es läuft voran und wir können es nicht aufhalten, wenn es klar ist, wenn es eindeutig ist. Und als ich so gedacht habe, warum war denn diese Predigt so kurz von dem Jona? Naja, stellt euch mal vor, so ein kleiner Prophet aus einem kleinen Dorf, der kommt jetzt in diese große Stadt und kann kein Englisch und kann kein Syrisch oder Assyrisch oder sonst irgendwas. Der war vielleicht froh gewesen, dass er genau diesen einen Satz auswendig lernen konnte und genau diesen einen Satz nonstop gepredigt hat. Aber dieser eine Satz hatte Wirkung. Dieser eine Satz, wie der Hansi gesagt hat, hat etwas ausgelöst bei den Menschen. Wer von euch war schon mal in einer großen Stadt und hat erlebt, dass dann Leute mit dem Plakat an einem vorbeilaufen und draufsteht, ich glaube an Jesus Christus und tun dann so einfach so ein oder zwei Worte da rausschreien. Ich habe das schon mal erlebt in Köln und in einer anderen Stadt auch schon mal. Da habe ich so gedacht, der ist schon ein bisschen crazy, was der da so macht. Ich glaube, Gottes Wort hat Möglichkeiten. Ich glaube, Gott hat Möglichkeiten durch einen Menschen, der kein Assyrisch konnte, zu wirken, indem er einen Satz sagt. Lasst uns überlegen, wo wir genau diesen einen Satz in unserer Umgebung sagen müssen. Auf Siegerländerblatt oder auf Ukrainisch oder auf Russisch oder was auch immer. Lasst uns überlegen, wo Gott uns gebrauchen will, genau diesen einen Satz in der Sprache der Menschen zu sprechen, die genau diesen einen Satz brauchen. Gottes klare Botschaft in einem Satz kann Völker verändern, kann Menschen verändern. Lasst uns dazu beitragen.
Ergänzung oder Anmerkung dazu geben. Mir ist eingefallen, dass dieses Lied Amazing Grace, ihr kennt das wahrscheinlich, die wunderbare Gnade oder Gnade Gottes wunderbar, von einem Autor gedichtet worden ist, der ein sehr, sehr zügelloses Leben geführt hat und der auf ebenso radikale Art und Weise eine Lebenswende vollzogen hat und umgekehrt ist, wie das hier die Leute von Ninive auch getan haben. Und ich habe kurz über ihn nachgelesen, was er auf dem Kerbholz hatte. Es ist John Newton und er ist zur See gefahren, er war Kapitän, er wollte zur See fahren, das war sein Kindheit und Jugendtraum. Und er war einer, der sehr viel Alkohol getrunken hat, der sehr viel gespottet hat, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die schlimmsten Flüche und die schlimmsten Beschimpfungen auf dem ganzen Schiff auszustoßen. Aber seine Mutter, die war eine gläubige Christin und die hatte mit ihm zusammen gebetet und die hatte auch ihn in Verbindung mit Gottes Wort gebracht. Aber er hat das komplett abgelehnt. Er hat sich mit seinem Vater ganz fürchterlich überworfen und er bekämpfte alles, was fromm war. Aber eines Tages kam es, wie es kommen musste. Er geriet in einen sehr starken Sturm und es war mit einem Mal eine Handbreit zwischen ihm und dem Tod. Er wusste, diese Sache hier geht nicht gut aus. Dieses Schiff wird untergehen oder es geschieht ein Wunder. Und tatsächlich, das Wunder ist passiert, er hat es überlebt und es ist die Wende geworden für ihn. Und er hat gemerkt, das war eine ganz große Gnade. Ich wurde zwar vor dem Ertrinken gerettet mit all den anderen, aber es dient mir dazu, mein Leben zu ändern, umzukehren, rumzudrehen. eine 180-Grad-Wendung zu machen. Und ich möchte jetzt nicht mehr sehr viel über ihn erzählen, aber er hat dann gemeinsam mit anderen in der Bürgerrechtsbewegung der USA die Abschaffung der Sklaverei mitbewirkt. Und er hatte vorher, war er Sklavenkapitän. Er hat Sklaven von Afrika geholt und hat auch an dem Verkauf mitverdient. Er hat sogar Sklaven, als das Schiff Ballast abwerfen musste, über Bord geworfen. All das wurde ihm als große Schuld bewusst und er durfte erleben, dass Gott das wirklich vergeben hat. Und wenn wir das Lied vielleicht gleich noch nach unserem Abendmahl gemeinsam beim Herausgehen hören, dann dürfen wir ruhig mal drauf hören. Die deutsche Übersetzung macht das nicht so ganz deutlich, was John Newton wirklich sagen wollte, als er aufgeschrieben hat, Amazing Grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. Das heißt, ihm ist klar geworden, a wretch like me. Da steht nicht nur einfach die wunderbare Gnade, die mich begnadigt hat. Nein, da steht ein Wrack, ein total heruntergekommener Mensch wie er, der ist gerettet worden. Das war für ihn eine Lebenswende, als er das begriffen hat. Und das finde ich ganz toll, weil ich habe das schon erlebt, auch bei meinem Vater, bei dem ist das auch passiert. Er ist momentan dabei, er liegt im Sterben. Aber ich muss immer wieder an ihn denken, wie er sein Leben vor Jesus geführt hat. Und seine Mutter, die immer wieder in unzähligen Gebeten bei Gott dafür gebetet hat, dass er umkehrt. Und Gott war gnädig, er hat es gehört. Und er hat und durfte diese Lebenswende auch erleben. Und das ist eine tolle Sache. Da dürfen wir auch gleich dran denken, dass auch wir eine Lebenswende hinter uns haben, die für uns ganz entscheidend war, nämlich als wir erkannt haben, dass die Gnade Gottes uns rettet. Die rettende Gnade. Danke.
Ich möchte euch zwei Gedanken weitergeben, die mir einfach gekommen sind. Das eine, die Frage, was wäre, wenn Jona schon von vornherein gewusst hätte, wie einfach das in Ninive abläuft. Dieser eine Satz und alles bleibt so, wie es oder verändert sich genauso, wie wir es gesehen haben. Jona hätte keine Angst gehabt, Jona hätte nicht weglaufen müssen. Wir hätten alles, was wir in den letzten Malen bis hierhin gehört haben, nicht vernommen. Wir hätten nicht sein Dankgebet gehört aus dem Fisch heraus. Wir hätten all diese Sachen nicht erlebt. Und ich habe mich gefragt, warum das so einfach war oder was dort passiert ist. Und der Andi hatte eben gesagt, Gott musste die Menschen in Ninive vorbereitet haben. Und dann habe ich mich weiter gefragt, und das war mein zweiter Gedanke, was müssen die Leute mit diesen 40 Tagen wohl assoziiert haben. Und ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, ich habe es da nachgeguckt, die Zahl 40 steht symbolisch für Vorbereitung, Prüfung und Bewährung. Die Leute in Ninive bekommen eine Botschaft von 40 Tagen. Wo lesen wir die 40 noch in der Bibel? Bei der Sintflut, Gott ließ es 40 Tage und 40 Nächte regnen. Mose war 40 Tage auf dem Berg Sinai. Die Wüstenwanderung waren ein paar mehr Tage, waren 40 Jahre. Nach Ninive lesen wir noch viel, auch was im Zuge mit Jesus ist. Jesus hat 40 Tage und Nächte gefastet. Die Zeit nach Ostern bis zur Himmelfahrt, all das erleben wir. Und ich sehe das auch, wie der Andi es gesagt hat, Gott hat dort auch mit der Stadt Ninive Geschichte geschrieben und hat die Leute dort vorbereitet, dass sie mit diesem einen Satz etwas anfangen konnten.
möchte niemandem das Wort abschneiden, aber wir dürfen weitermachen. Und ich möchte zur Überleitung uns nochmal in Erinnerung rufen, wenn wir das hier so hören und auf uns zukommen und auf uns wirken lassen, dann wird uns nochmal neu bewusst, was Hiob ausgesagt hat. Und ich habe es heute den Geburtstagskindern mit auf ihren Weg gegeben. Ich erkenne, Herr, dass du alles vermagst und nichts, das du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Wir haben einen großen Gott und es ist aber auch nicht so schwer, uns unsere Schuld und Sünde wegzunehmen. Und da werden wir uns gleich dran erinnern im Abendmahl. Und zur Überleitung dürfen wir ein Lied noch gemeinsam singen. Gott will uns auch gesegnet aus dieser Stunde entlassen, auch wenn wir früher vielleicht gehen müssen. Wir singen noch gemeinsam zusammen das Lied 133. Herr, wir bitten, komm und segne uns, lege auf uns deinen Frieden. Strophe 1 bis 4.